Hallo und herzlich willkommen. Stell dir mal eine Welt vor, die so grau und unterdrückt ist, dass eine einfache Blume, die aus dem Beton wächst, ja, dass das schon ein Akt der Rebellion ist.
Wow.
Genau in diese Welt schauen wir heute rein. Wir haben hier für dich Auszüge aus den ersten 5 Kapiteln der Geschichte Blumen gegen Sturm. Und in den Notizen wird das als magisches Manga-Märchen beschrieben.
Klingt ja schon mal spannend.
Ja, finde ich auch. Und unsere Mission heute ist es, rauszufinden, was diese Erzählung wirklich antreibt. Klar, es geht um Freundschaft und Widerstand, aber wir wollen verstehen, wie eine kleine, bunt zusammengewürfelte Gruppe es überhaupt wagt, sich einem scheinbar allmächtigen Regime entgegenzustellen.
Und vor allem, wie die Geschichte Macht definiert. Denn ich glaube, das ist hier der springende Punkt. Es geht eben nicht nur um Panzer und Soldaten.
Ah, okay.
Die Quellen legen nahe, dass die eigentliche Macht in Dingen liegt, die man nicht so leicht greifen kann. Also in Erinnerungen, in der Wahrheit und in dem, was in den Charakteren selbst vorgeht. Das ist das Spielfeld, auf dem dieser Konflikt wirklich ausgetragen wird.
Okay, lass uns genau da einsteigen. Die Geschichte wirft uns ja ohne große Vorwarnung in eine ziemlich trostlose Szenerie. Eine verwüstete Stadt unter der Kontrolle der Ordo Claritas.
Mhm.
Und die werden von Anfang an als, ich sag mal, klassische faschistische Bewegung gezeichnet. Ihr Motto ist Reinheit und Ordnung. Aber was das wirklich bedeutet, ist ja die brutale Unterdrückung von allem, was bunt ist, magisch oder einfach nur anders.
Und die Atmosphäre ist sofort da.
Ja, total. Überall Kameras, ständige Angst. Das ist wirklich greifbar.
Was mich dabei sofort fasziniert hat, ist die Rechtfertigung. Also wie das Regime seine eigene Grausamkeit begründet. Magie wird ja nicht einfach verboten, sie wird als Keim des Chaos gebrandmarkt.
Ah ja.
Und das ist ja so ein klassischer Trick totalitärer Systeme. Man nimmt etwas, das man nicht kontrollieren kann. Kreativität, Individualität, hier ist es halt Magie, und erklärt es zu einer existenziellen Bedrohung für alle. Und zack, damit schaffst du die moralische Grundlage, um jede Form von Andersartigkeit im Keim zu ersticken. Das ist schon eine perfide Form der Propaganda.
Und in dieser Betonwüste, da treffen wir dann auf unsere beiden Heldinnen, die wirklich aus komplett verschiedenen Welten kommen. Zuerst Nari.
Ein 17-jähriges Mädchen, das sich in den Ruinen versteckt. Und sie hat eine Gabe, die eine direkte Provokation für das Regime ist. Wo sie geht, wächst Leben. In den Unterlagen steht, sie kann Blumen aus Beton sprießen lassen. Sie ist quasi die personifizierte Antithese zu allem, wofür die Ordo Claritas steht.
Genau.
Sie ist das unkontrollierbare, organische Leben, das sich einfach nicht unterdrücken lässt. Das System will alles steril und berechenbar machen, und sie ist das genaue Gegenteil. Allein durch ihre Existenz ist sie ja schon eine Systemsprengerin.
Absolut. Und dann haben wir Lina. Sie ist das komplette Kontrastprogramm.
Ja.
Privilegiert, weiß, die Tochter eines hohen Ordo-Funktionärs. Sie lebt in einer Blase, einem goldenen Käfig, und hat keine Ahnung von der brutalen Realität da draußen. Aber, und das fand ich den ersten wirklich cleveren Kniff, ihre Neugier ist am Ende stärker als die Indoktrination.
Genau.
Die Begegnung mit Nari reißt ihre heile Welt ein. Es gibt da diesen Moment, in dem sie begreift, dass wahre Stärke nicht darin liegt, die Regeln zu befolgen, sondern für das Richtige einzustehen, auch wenn es alles kostet.
Und das ist strategisch gesehen der Albtraum für jedes Unterdrückungssystem. Du hast hier die perfekte Allianz.
Wie meinst du?
Naja, auf der einen Seite Nari, die von außen bedroht wird, das direkte Opfer. Und auf der anderen Seite Lina, die von innen heraus rebelliert, eine Person, die das System eigentlich als Stütze vorgesehen hatte. Wenn solche Leute zusammenfinden, dann überbrücken sie genau die Gräben zwischen Unterdrückten und Privilegierten, die das Regime künstlich geschaffen hat, um seine Macht zu sichern. Das ist hochexplosiv.
Stimmt. Aber die beiden bleiben ja nicht lange allein. Und jetzt kommt eine Figur ins Spiel, bei der ich also wirklich lachen musste. Moment mal, ein fliegender Mops?
Oh ja.
Mit Zauberhut und schiefen Zauberstab. Ich meine ernsthaft.
Ja, Trommel. Man muss das kurz sacken lassen. Aber er ist viel mehr als nur Comic Relief. Denk mal drüber nach. Wie bekämpfst du ein System, das sich selbst todernst nimmt und auf stählerner Disziplin und Angst basiert?
Indem du es lächerlich machst.
Genau. Trommels Magie ist ja nicht destruktiv. Sie ist subversiv und absurd. In den Quellen wird beschrieben, wie ein Bellen von ihm Überwachungskameras in Sonnenblumen verwandelt.
Wow.
Er löst die Hassparolen der Ordo in Seifenblasen auf. Er kämpft nicht mit Gewalt, sondern mit Schönheit und Chaos. Er untergräbt die Autorität des Regimes, indem er dessen Symbole der Macht ins Lächerliche zieht. Ein fliegender Mops ist halt der ultimative Störfaktor in einer faschistischen Dystopie.
Das ist ein brillanter Punkt. Er ist das kreative Chaos in Person oder, naja, in Mops.
Genau.
Dieses Trio flieht also aus der Stadt und findet Zuflucht in einem alten, verfallenen Haus im Wald. Und hier bekommt die Geschichte eine neue Ebene.
Mhm.
Das Haus gehörte den Florentari, einer Gemeinschaft von Magiern, die von der Ordo vertrieben wurden. Und wie sich herausstellt, war Norris Mutter eine von ihnen. Plötzlich geht es für sie nicht mal nur ums Überleben, sondern auch um ihre eigene Herkunft.
Und dieses Haus ist wieder so ein starkes Symbol. Es ist nicht nur ein Versteck, es ist ein Archiv. Es ist das Gedächtnis, das die Ordo auslöschen wollte. Totalitäre Systeme müssen ja immer die Vergangenheit kontrollieren, um die Gegenwart zu beherrschen.
Richtig.
Sie müssen ihre eigene Lüge zur einzigen Wahrheit machen. Aber dieses Haus, so heißt es, ist voller Erinnerungen und Geschichten. Für Nari ist die Rückeroberung ihrer persönlichen Geschichte der erste Schritt zum aktiven Widerstand. Das ist eine Form der geistigen Wiederbewaffnung. Man kann nicht für eine Zukunft kämpfen, wenn man seine Vergangenheit nicht kennt.
Während Nari also mit Trommel als, sagen wir mal, unkonventionellem Mentor ihre Magie trainiert, wird Lina zur Froscherin. Sie wühlt sich durch die alten Schriften und entdeckt Hinweise auf ein altes Widerstandsnetzwerk, die Schattenverbündeten.
Sie tut auf intellektueller Ebene genau das, was Nari auf emotionaler Ebene tut.
Sie stellt die Verbindung zur Vergangenheit wieder her.
Genau, sie gräbt sozusagen die Blaupausen des alten Widerstands aus und versucht, sie in die Gegenwart zu übertragen. Und kaum hat sie diese Hoffnung, klopft es an der Tür. Eine ältere Frau namens Yuna steht da mit ihren Leuten. Und jetzt kommt mein absolutes Lieblingszitat aus den Unterlagen. Yuna erklärt, wie sie gefunden haben. Weil sich im Untergrund von zwei Mädchen und einem fliegenden Mops erzählt wird, die Ordo herausfordern. Ist das nicht fantastisch?
Total.
Das zeigt, wie Widerstand wirklich funktioniert. In einem System totaler Überwachung verbreitet sich Hoffnung nicht durch offene Proklamationen, sondern durch Geschichten, durch Gerüchte, die zu Legenden werden.
Ja.
Die reine Existenz dieser drei absurden Flüchtlinge wird zu einem Symbol, das andere ermutigt. Und Yuna erkennt dieses Potenzial. Sie gibt Nari dann diese entscheidende Aufgabe. Sie sagt ihr, sie muss lernen, nicht nur zu fühlen und zu reagieren, sondern mit klarer Stimme zu sprechen und die Stimme der Erde zu werden.
Das ist der Moment, in dem aus dem Opfer eine Anführerin werden soll.
Genau der Übergang. Und dieser nächste Schritt ist dann ziemlich mystisch. Yuna führt sie tief unter die Erde, in die Kammer der Erinnerung. Die Beschreibung ist wie aus einem Fantasy-Epos. Eine riesige Höhle, die Wände übersät mit leuchtenden Kristallen. Und jeder Kristall, so wird es erklärt, bewahrt ein Stück Wahrheit, das die Ordo Claritas auslöschen wollte. Das ist die physische Manifestation der Antithese zur Ordo Claritas. Oben die Welt der Lügen, der Propaganda, des Vergessens. Und hier unten, im Verborgenen, ein unzerstörbares Archiv der Realität.
Die geballte Kraft der Wahrheit.
Ja, Yuna sagt ja auch, hier sei eine uralte Magie verborgen, stark genug, um die Lügen der Ordo zu durchbrechen.
Aber um an diese Kraft zu kommen, müssen sie einen hohen Preis zahlen. Nari und Lina müssen sich ihren schlimmsten Ängsten stellen. Sie treten durch ein Tor aus Licht und werden mit ihren traumatischsten Erinnerungen konfrontiert. Und hier wird der Ton der Geschichte auf einmal ganz anders, viel düsterer.
Das ist die klassische Heldenreise, aber auf einer sehr psychologischen Ebene. Bevor du die Welt heilen kannst, musst du deine eigenen Wunden anerkennen.
Ja?
Die äußere Konfrontation mit dem Regime erfordert die innere Konfrontation mit dem eigenen Schmerz.
Und das wird wirklich heftig geschildert. Nari durchlebt wieder den Moment, als ihr die Mutter weggenommen wird. Sie sieht das kalte, herzlose Gesicht des Ordo-Offiziers. Purer Schmerz und Verlust.
Uff.
Und bei Lina ist es ist fast noch komplexer. Sie wird mit ihrer eigenen Schuld konfrontiert, mit ihrem privilegierten Leben in Unwissenheit. Die Quellen beschreiben, wie sie die leeren Gesichter der Opfer der Ordo sieht und sich als Teil dieses Systems fühlt. Das ist schon harter Tobak für eine Geschichte, die auch einen fliegenden Mops hat.
Absolut. Aber genau hier liegt der emotionale Kern. Und das Entscheidende ist, Sie überwinden diese Traumata nicht allein. Ihre Freundschaft wird zur eigentlichen Kraftquelle, zur Waffe gegen die Dunkelheit.
Aha. Es gibt einen Dialog, der das perfekt auf den Punkt bringt. Als Nari von ihrem Schmerz überwältigt wird, sagt Lina zu ihr, du bist stärker als dein Schmerz. Und als Lina von ihrer Schuld zerfressen wird, sagt Nari, du bist mehr als deine Herkunft, Lina. Du bist, was du tust, nicht was du warst.
Wow, das ist stark. Das ist es. Sie heilen sich gegenseitig, sie bieten sich gegenseitig die Perspektive, die sie selbst nicht haben. Die Geschichte argumentiert hier, dass wahre Stärke und Heilung nicht in der Isolation, sondern in der Gemeinschaft und im gegenseitigen Vertrauen zu finden sind. Ihre Verbindung ist die Magie, die am Ende wirklich zählt.
Sie bestehen diese Prüfung also gemeinsam. Am Ende verkündet eine Stimme, dass ihre Freundschaft und ihr Mut stärker sind als der Sturm. Sie kommen verwandelt aus dieser Kammer zurück, erfüllt von dieser Magie der Wahrheit und der Erinnerung.
Gestärkt.
Genau. Und Yuna empfängt sie mit der Nachricht, dass sie jetzt bereit sind. Denn die Ordo plant einen finalen vernichtenden Schlag. Das ist quasi das Ende von Kapitel 5, ein richtiger Cliffhanger. Wenn wir das jetzt mal als Ganzes betrachten, entwirft die Geschichte ein sehr klares Argument. Wahre Kraft im Kampf gegen Unterdrückung kommt nicht aus Waffen, sondern aus innerer Klarheit.
Mhm.
Indem Nari und Lina sich ihren ganz persönlichen, schmerzhaften Wahrheiten stellen, erlangen sie Zugang zu einer universellen Kraft der Wahrheit selbst. Sie sind nicht mehr nur zwei Mädchen auf der Flucht. Am Ende heißt es, sie waren die Hoffnung, sie waren der Widerstand. Und damit schließt sich der Kreis zum Titel, Blumen gegen Sturm. Am Anfang war die blaue Blume, die im Sturm blüht, nur ein Symbol. Aber nachdem sie sich ihren eigenen inneren Stürmen gestellt haben, sind sie selbst zu diesen Blumen geworden.
Ganz genau. Die Metapher ist zu ihrer gelebten Realität geworden.
Okay, wenn wir das mal alles zusammenpacken, was nehmen wir aus diesen ersten Kapiteln mit? Für mich ist die wichtigste Erkenntnis, dass Widerstand hier so viele verschiedene Formen annimmt.
Ja, absolut. Es ist der stille Widerstand einer Blume, der absurde Widerstand eines fliegenden Mopses, der intellektuelle Widerstand durch das Bewahren von Geschichte und der emotionale Widerstand, der aus einer tiefen Freundschaft erwächst. Es geht darum, Stärke in genau den Dingen zu finden, die das Regime am meisten fürchtet. Vielfalt, Erinnerung und unkontrollierbares, chaotisches, wunderschönes Leben. Absolut. Und vielleicht ein letzter Gedanke für dich zu mitnehmen. Die Geschichte legt ja sehr eindrücklich nahe, dass die Konfrontation mit der eigenen schmerzhaften Vergangenheit keine Schwäche ist, sondern eine Voraussetzung, um die Kraft für die Zukunft zu finden. Und das wirft eine ziemlich spannende Frage auf, die über die Geschichte hinausgeht. Welche vergessenen Wahrheiten oder verdrängten Ängste in unserem eigenen Leben oder auch in unserer Gesellschaft warten vielleicht nur darauf, angeschaut zu werden, um eine ungeahnte, transformative Kraft zu freisetzen?